Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Ausfasern-Podcasts. Hier ist wieder Damn Snob und ich freue mich wahnsinnig über das Feedback, was ich auf Ravelry und Twitter von euch zur ersten Folge bekommen habe. Und damit motiviert ihr mich natürlich aufs Heftigste, gleich nochmal aufzunehmen, zumal ich ja für den September sowieso noch ein paar Minuten frei habe bei Podigy. Und wäre ja schade, wenn die verfallen, also quatsche ich die jetzt einfach nochmal voll. Apropos Podigy, das zeigt mir ja ganz wunderbar die Statistiken, wie oft und wann und mit welchem Betriebssystem und was auch immer der Podcast runtergeladen wurde. Und diese Zahlen, die haben mich ja wirklich überwältigt. Ich danke euch allen, die meinen Podcast gehört haben und vielleicht jetzt nicht direkt kommentiert haben. Also alle die unbekannten Zuhörerinnen und Zuhörer. Echt cool, danke. Ich bin begeistert. Ich mache auf jeden Fall weiter, wenn ihr Lust habt, euch das anzuhören. Und weiter mache ich jetzt direkt mal mit dem Glückskeks. Ich habe immer noch keine echten Glückskekse. Ich schaffe es irgendwie nicht, zum Asialaden zu gehen, weil ich das irgendwie echt cool fände mit dem Geraschel und Aufklappen und wuh. Und dann weiß ich gar nicht vorher, welcher Spruch drin steht. Aber gut, ich habe wieder einen Internetspruch und den habe ich mir, beim 120. Versuch, den Zufallsgenerator zu einem vernünftigen Spruch zu bekehren, ist dann einer rausgekommen, wo ich dachte, yo, den nehme ich mal. Und der lautet, zu fallen ist nicht schlimm. Schlimm ist es, liegen zu bleiben. Ja. So, das kann man irgendwie auch schöner formulieren, war der erste Gedanke zu dem Spruch, den ich hatte. Zum Beispiel von Nils Kopbruch, ein hochverehrter Sänger meinerseits, der meinte einfach, an allen beiden Enden kommt beim Tunnel wieder Licht. Das passt irgendwie ganz, ganz gut zu diesem Spruch. Oder auch irgendwie von Jörg Fauser, dieses Zitat mit dem, kriege ich das jetzt zusammen? Irgendwie so, ein Mann liegt auf dem Pflaster und denkt sich dann so, ah, das Pflaster sieht ja irgendwie interessant aus und da ist ja auch ein Riss. Und hey, durch den Riss, da kommt ja ein Grashalm. Wenn das so ist, dann kann ich auch wieder aufstehen. Ja, ist auf jeden Fall eine Lebenseinstellung, mit der ich gut klarkomme. Zu fallen ist nicht schlimm, schlimm ist es, liegen zu bleiben. Ja, immer wieder aufstehen, immer wieder neu versuchen und niemals eine Naht nähen, ohne vorher zu wissen, wo der Nahttrenner liegt. Tada, das war die Überleitung zum zweiten Segment Work in Progress, dem aktuell laufenden Handarbeitsprojekten. Leider sind das gar nicht so viele neue. Ich bin immer noch an der Strickjacke aus selbstgesponnener Wolle am Stricken. Das Rückenteil ist mittlerweile ungefähr 13 cm hoch, also irgendwie auch nicht wirklich mehr als beim letzten Mal. Außerdem ist immer noch der Hosenrock in Arbeit. Da habe ich immerhin den Stoff gebügelt und das Schnittmuster zusammengeklebt und ausgeschnitten. Und nun muss ich irgendwie mal einen mutigen Moment abwarten, indem ich mir überlege, ob ich jetzt die Leibhöhe des Rocks irgendwie noch kürze oder ob ich so lasse, wie sie im Original ist und erstmal nähe und dann im Zweifel nachher kürze. Diese Entscheidung muss ich auf jeden Fall treffen, bevor ich zuschneide, und so schiebe ich den Zuschnitt irgendwie die ganze Zeit vor mich her und traue mich nicht so recht ran, zumal Zuschneiden auch irgendwie nicht so meine Lieblingstätigkeit beim Nähen ist. Ich glaube, das ist die mag irgendwie keiner so richtig, oder? Schneidet einer von euch, der näht, gerne zu? Ich finde das immer furchtbar, mit diesen riesen Stoffballen dann irgendwie rumzuhantieren und dann muss das Schnittmuster da irgendwie drauf und dann, das hört sich jetzt irgendwie total doof an, als würde ich nähen nur aus einzelnen vielen blöden Aufgaben bestehen. Das ist ja gar nicht so. Eigentlich macht das alles im Gesamtkonzept natürlich Riesenspaß, aber es gibt halt immer so einzelne Teilschritte, die einfach zwischendurch mal nicht so dolle sind. Aber aller guten Dinge sind drei und so kann ich ja jederzeit auf mein drittes Textil-Hobby ausweichen, das Spinnen. Da bin ich immer noch dabei, meine ganzen Spindeln mit den lila Merino-Fasern zu füllen. Die Rolex, ich denke, ich werde immer noch ziemlich lange daran spinnen, aber mittlerweile ist es zumindest so, dass die Kiste so ein bisschen geleert aussieht. Also, und ich habe jetzt immerhin 6 Spindeln, die schon richtig ordentlich voll sind. Ich habe einfach mir gesagt, ich spinne erstmal alle Singles auf die Spindeln und werde danach erst verzwirnen. Mal gucken, ob das irgendwie ein guter Plan war. Das werden wir am Ende sehen. Und dann, weil ich habe ja noch nicht genug zu spinnen und ich habe ja auch nicht genug Fasern zu Hause, habe ich einen Platz ergattert bei dem Shantimanu Abo mit Spindel und Faser, also ein Kombi-Abo. Das hatten wir mal in der Revelry-Gruppe, in der Mattes-Fanclub-Gruppe angesprochen, dass es ja irgendwie total toll wäre, so ein Abo zu haben, wo man irgendwie einmal im Quartal eine Spindel und dazu passend irgendwie gefärbte Fasern bekommt. Und dann haben wir irgendwie Shantimanu einen Satz heiße Ohren verpasst und ja auch Mattes irgendwie angefragt und dann ist tatsächlich dieses Abo daraus geworden und ich finde das total, total toll. Die erste Lieferung kam jetzt und da war eine kleine hübsche Lace-Blumenspindel drin. Ich werde dann irgendwie ein Foto dazu packen und Blue-Faced Lester mit Bambus als Faser in 3 Blau- und Lila-Tönen und einem Orange. Ich muss ja sagen, mit dem Orange tue ich mich so ein bisschen schwer, weil das, ja, so Orange ist halt irgendwie gar nicht meine Farbe. Aber ich werde das so fraktal aufteilen und dann miteinander verzwirren und hoffe, dass dann durch die Verzwirnung von Orange mit Lila und Blau sich dieses Orange Ungutgefühl ein wenig auflöst und am Ende ein schönes Ergebnis rauskommt, was ich irgendwie auch tragen kann. Also das Problem mit Orange ist eher nicht, dass ich die Farbe doof finde, sondern dass sie mir halt nicht steht. Aber ich muss ja nicht zwingend irgendwie nur für mich Garn spinnen, um nur für mich daraus etwas zu stricken. Vielleicht gebe ich dann einfach das Garn oder das fertige Strickstück auch irgendwie weiter. Aus dem Grund habe ich mir ja auch dieses Faser-Abo mit bestellt, um auch mal Farben zu bekommen, die ich sonst so mir nicht gekauft hätte, weil ich merke schon, dass ich irgendwie ziemlich stark in meinem Farbschema immer verhaftet bleibe. Also lila, pink, Beerenfarben, mal blau, grau, schwarz. Vielleicht erweitert sich so mein Farbspektrum mal so ein bisschen und ich muss ja am Ende nichts daraus stricken, was ich mir direkt ans Gesicht packe. Weil wenn ich mich irgendwie mit Ocker, Gelb, Orange und hell rotbraun um den Hals irgendwie aus dem Haus begebe, dann dann müsste ich irgendwie große Angst haben, jeden Moment, weiß ich nicht, in der Gerichtsmedizin als Wasserleiche zu landen, weil so in etwa sehe ich dann aus. Das war's auch schon zu meinen laufenden Projekten und ich habe sogar etwas fertig bekommen. Also kann ich direkt die Rubrik Work in Progress aufmachen und kann euch berichten, dass mein Paris-Sweater fertig ist. Ich habe alle Nähte geschlossen und ich habe mit dem winzig kleinen Rest grauem Garn, das noch übrig war, ein Bündchen, ein Mini-Bündchen von 1,5 cm Höhe rangestrickt. Das habe ich eigentlich auch nur gemacht, nicht weil ich mir irgendwie sonderlich viel Effekt von diesem Bündchen erwartet hätte, sondern um zu wissen, wo unten ist. Weil wenn ich das Ding anziehe, ist das einfach nur ein Rechteck mit 4 Löchern drin, 2 kleine, 2 große. Und wenn ich aber an einen dieser 4 Löcher ein Bündchen habe, um zu kennzeichnen, das ist unten, die 2 kleinen sind natürlich folglich für die Arme, dann ist das mit dem ziehen, auch morgens um 6, kein Thema, und das werde ich dann auch hinbekommen. Und so habe ich das auch schon die Woche auf der Arbeit Probe getragen und habe ein Kompliment bekommen, was von einer ebenfalls strickenden Kollegin bekommen, und das hat mich sehr gefreut. Dann habe ich ein Schlüsselband genäht. Ja, ganz großartig, das hat ungefähr 10 Minuten gedauert, aber ich arbeite ja jetzt im öffentlichen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg und habe dann natürlich einen Büroschlüssel mit so einem komischen Türöffner dran und einen Spindschlüssel und lauter solche Sachen. Und die brauchen natürlich ein eigenes Schlüsselband. Und da ich noch Webband mit Hamburg-Silhouette hatte, dachte ich, ja, das passt jetzt. Und habe mir so einen Streifen Filz genommen und habe das Webband da drauf genäht und habe dann das an so einen Schlüsselring gemacht und fertig war die Laube. War jetzt ungefähr, ja, wie gesagt, maximal 10 Minuten Einsatz. Aber damit ich nicht umsonst die Nähmaschine irgendwie angemacht habe, habe ich dann beschlossen, gut, ich tue meinem Mann mal wieder was Gutes und nähe die Gürtelschlaufen an seine Hosen an, die, ich weiß auch nicht, was der irgendwie immer macht mit seinen Hosen. Irgendwie habe ich hier ständig Jeans liegen, bei denen die Gürtelschlaufen ab sind oder irgendwo, die irgendwo im Schritt durchgescheuert sind, aber sonst noch gut, so dass ich dann da irgendwie so ein Stück Stoff dagegen setzen soll. Und das alles trägt irgendwie nicht gerade dazu bei, meine Wertschätzung der Hose als Kleidungsstück gegenüber in irgendeiner Weise zu steigern. Hosen sind für mich also wirklich irgendwie ein lästiges Übel, was man ja bei bestimmten Aktivitäten einfach tragen muss. Aber wie auch immer, wir sind schon durch mit den fertigen Projekten. So richtig dolle war es nicht. Und wir kommen zur Rubrik Alles korreliert. Beim letzten Mal hatte ich ja darüber gesprochen, dass Koffein sich in verschiedenen Pflanzen völlig unabhängig da voneinander entwickelt hat und habe gerätselt, wie das wohl irgendwie evolutionsmäßig zustande gekommen ist. Und in der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, dass es wohl 3 Theorien gibt, wie sich Koffein entwickelt hat und wofür es gut sein soll. Was ich sehr interessant finde, dass ihr so auch die Wissenschaft darüber Gedanken macht, und noch viel interessanter, dass die Wissenschaft dazu überhaupt gar keine einheitliche Theorie hat. Auf jeden Fall sind die 3 Möglichkeiten. Zum einen, dass es bei Koffein sich um ein natürliches Aufputschmittel für die Pflanzen selber handelt, also dass die Pflanzen das Koffein quasi brauchen, um ihr Wachstum selbst zu stimulieren. Die 2. Variante ist die Abwehr von Schädlingen, dass also Koffein irgendwie dazu dient, irgendwelche Schädlinge, Parasiten, Krankheitserreger fernzuhalten. Keine Ahnung, ob das irgendwie in irgendeiner Weise bewiesen ist. Und die 3. Variante finde ich persönlich am interessantesten. Die Pflanzen haben das Koffein entwickelt, um die Bestäubeinsekten zu belohnen, also quasi zusätzlich zu dem Nektar, den die bestäubenden Insekten aus den Blüten ziehen, werden sie dazu eben auch noch wach gemacht. Keine Ahnung, welche Theorie jetzt die richtige ist. Man kann jetzt noch dazu fügen, Theorie Nummer 4. Das Universum wusste einfach, dass es irgendwann Menschen gibt und dass diese Menschen irgendwann Smartphones und Internet haben und so weiter, und dass diese Menschen folglich abends immer nicht ins Bett kommen und morgens trotzdem früh raus müssen. Und dann hat das Universum einfach mal mitgedacht und hat gesagt, gut, dann mache ich hier mal so ein paar Pflanzen. Da ist so ein nettes Zeug drin. Das können die Menschen, die nicht schlafen, dann nehmen. Und dann werden sie trotzdem wach. Was mich dazu bringt, dass ich erstens gestern Abend viel zu spät ins Bett bin, weil ich bei meiner Freundin war und wir wieder irgendwie bis nachts um 2 gestrickt haben, was irgendwie eigentlich immer ziemlich doof ist, weil ich dann ganz oft am nächsten Tag das wieder aufrubbeln muss, was ich dann irgendwie mitten in der Nacht gestrickt habe. Aber es ist halt immer so nett, da bei Wein und Gespräch zusammenzusitzen und zu stricken, und dann wird es irgendwie immer viel zu spät. Und der andere Punkt, ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht mehr wann und wo und wie, eine sehr faszinierende Studie gelesen, Da wurden Freiwillige ausgewählt und die wurden sozusagen mehrere Wochen in ein Haus, nicht eingesperrt, die waren ja freiwillig da drin, also die lebten mehrere Wochen lang in einem Haus und dort gab es immer 12 Stunden am Tag Licht und 12 Stunden am Tag eben war es absolut dunkel. Und damit wollten die Wissenschaftlerinnen herausfinden, wie sich das natürliche Schlafverhalten der Menschen einpegelt, wenn Menschen sozusagen ja eben nicht mehr dieses künstliche Licht haben, was wir heutzutage haben, was sie künstlich wach hält. Und das Ergebnis war dann ziemlich spannend. Das entwickelte sich nämlich so, dass die Menschen dann abends, nachdem es dunkel wurde, relativ bald schlafen gegangen sind. Und dann so eine gewisse Zeit, so 4-5 Stunden oder so geschlafen haben, dann wieder wach waren für 1-2 Stunden in der Dunkelheit und in dieser Zeit sich irgendwie unterhalten haben oder irgendwelche ruhigen Beschäftigungen gemacht haben. Und dann haben sie nochmal 4-5 Stunden geschlafen, sodass es sich sozusagen so 2 Schlafetappen gab, unterbrochen von einer längeren Wachphase, in der die Menschen dann irgendwas gemacht haben. Das fanden die Leute, die das Experiment gestartet haben, irgendwie sehr interessant und haben dann parallel dazu nochmal so historische Aufzeichnungen sich angeschaut. Und da war dann auch immer die Rede davon, dass man, ja, es gab dann so Lebensregeln aus dem Mittelalter, was auch immer. Auf jeden Fall lautete dann da so Ratschläge, dass die Zeit zwischen den beiden Schlafetappen nachts eben genutzt werden soll für Bibellektüre, Gebet, Meditation, sowas in der Art. Und auch sonst gab es irgendwie in der Literatur immer so Hinweise darauf, dass die Menschen früher tatsächlich so gelebt haben, dass sie mitten in der Nacht einfach mal 1-2 Stunden wach waren und sich unterhalten haben, mit der Familie irgendwie Gespräche geführt haben, meditiert haben, einfach diese ruhigen Sachen gemacht haben, die wir heutzutage vielleicht abends machen, bevor wir ins Bett gehen, dass das früher eben ja so mitten in der Nacht gemacht worden ist. Und dass ich diese Erfahrung irgendwie auch damit deckt, dass ja, je älter Menschen werden, sie ja nachts immer öfters Wachphasen haben und Kinder auch diese Phasen nachts haben, dass es ja also Kinder gibt, die nachts um 3 einfach mal für eine Stunde gern spielen wollen und damit ihre Eltern irgendwie an den Rande des Wahnsinns treiben, weil die Eltern im Zweifel irgendwie gerade mal 2 Stunden im Bett liegen und eigentlich todmüde sind und schlafen wollen. Und das ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Also wenn ihr euch das zeitlich leisten könnt, weil ihr morgens irgendwie nicht früh auf Arbeit müsst oder sowas, wäre das vielleicht tatsächlich mal was man mal ausprobieren soll, sich mal so auf diesen Schlafrhythmus so einzulassen. Einfach zu sagen, ich gehe abends früher ins Bett und wenn ich nachts irgendwann mitten in der Nacht aufwache, dann beschäftige ich mich einfach 1-2 Stunden mit irgendwas, was ich gerne machen möchte, mache dabei vielleicht nicht gerade ein Riesenlicht an, sondern einfach nur ein kleines Licht, so viel, wie ich geradezu brauche, um diese Sache, die ich machen möchte, zu tun. Und wenn ich da nach 1-2 Stunden wieder müde werde, dann lege ich mich wieder hin und schlafe weiter. Wäre auf jeden Fall spannend, mal rauszufinden, ob das funktioniert und ob das vielleicht irgendwie Leuten hilft, die unter Schlaflosigkeit leiden. Ich weiß es nicht. Ich kann es leider nicht ausprobieren und ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die einen durchgängigen Schlaf brauchen. Also ich gehe abends ins Bett und richtig gut erholt bin ich dann tatsächlich, wenn ich einfach 8-9 Stunden durchschlafen kann, wenn mich nichts weckt und ich wache auch von selber nicht auf, bevor nicht diese 8-9 Stunden rum sind. Das gönne ich mir dann immer am Wochenende, dieses einmal durchschlafen, weil unter der Woche ist es meistens so, dass ich irgendwie zu wenig schlafe, dass mir jede Nacht ungefähr eine halbe Stunde fehlt, die ich dann am Wochenende nachholen muss. Es ist auch irgendwie bescheuert, aber ich glaube, ich bin damit nicht alleine, dass ich, das ist einfach ein Problem unserer Zeit, zu viel Ablenkung, zu viel Aktivität, irgendjemand hat immer Unrecht im Internet und den muss man noch was schreiben und irgendwie schlafen wir alle viel zu wenig. Und irgendwie gilt es ja auch als total schick, mit wenig Schlaf auszukommen. Zumindest habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass in bestimmten etwas beruflich höher angesiedelten Kreisen die Leute irgendwie sich gegenseitig damit überbieten wollen, wie wenig Schlaf sie brauchen. Was eigentlich total bescheuert ist, weil wir mittlerweile eigentlich alle wissen sollten, dass Schlafmangel krank und übergewichtig und was auch immer macht. Aber ja, ich bin ja selbst auch nicht davon befreit. Für mich ist es ja auch so, dass abends früh zu Bett gehen betrachte ich irgendwie als eine totale Zeitverschwendung. Komischerweise finde ich es keine Zeitverschwendung, morgens lang zu schlafen. Das ist ja irgendwie so eine Wahrnehmung. Und dann geistert ja auch immer im Hinterkopf noch rum diese Chronotypen mit Eule und Lerche. Und da ist es ja auch immer irgendwie cooler, so ein Nachtmensch zu sein, weil Nachtmenschen, das sind ja die Künstler und die Kreativen und die, ja, eben die cooleren Menschen, während die Morgenmenschen, das sind ja so die Frühaufsteher, die Beamten, die, ja, die ganz rationalen, verkopften und etwas langweiligen Menschen. Das ist zumindest irgendwie immer dieses Klischeebild, was man so von diesen vermeintlichen Schlaftypen im Kopf hat. Und dann möchte man natürlich immer irgendwie doch zu den cooleren Nachteulen gehören. Und ja, ist es womöglich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich für ein Schlaftyp bin. Ich weiß, dass ich am allerbesten tatsächlich schlafe, wenn ich gegen Mitternacht ins Bett gehe und um 8 Uhr aufstehe. Allerdings deckt sich das so leider gar nicht mit meinem Berufsleben, weil ich muss um 7.20 Uhr im Büro sitzen. Also ist das sozusagen das, was ich am Wochenende nachholen muss immer. Und sonst so, ja, damit bin ich eigentlich am Ende der heutigen Aufnahme angelangt. Ich muss jetzt noch mal kurz feiern. Yeah, yeah, yeah. Ich habe nämlich endlich geschafft, bei 2046, dem Handy hin und her schiebe Zahlenspiel, die 2046 zu erreichen. Ich bin ganz stolz und ja, nach Monaten, wahrscheinlich Monate, nachdem das Spiel irgendwie, ja, alle anderen irgendwie dieses Feld erreicht haben und das Spiel ja mittlerweile komplett wieder in der Versenkung verschwunden ist. Aber ja, ich hab's geschafft. So, und dann höre ich damit auf. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin durchgekommen und habt irgendwie nicht vorher ja verzweifelt aufgehört zu hören, weil ihr dachte, oh Gott, das ist ja unerträglich, was diese Frau da spricht. Wie auch immer, wenn ihr an dieser Stelle angelangt seid, dann vielen Dank. Ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen, darüber freue ich mich immer sehr. Entweder auf Verbally in der Gruppe Podcasting auf Deutsch oder auch direkt unter dem Blog, den findet ihr unter ausfasernd.podigy.io. Auf Verbally und Twitter heiße ich Dampsnob und ich freue mich von euch zu hören und ich freue mich auf euer Feedback und hoffe, wir hören uns wieder zur dritten Folge. Tschüss!